Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Christina Hecke ist Schauspielerin. Sie stammt aus Stuttgart, machte Abitur in Wiesbaden, spielte zunächst an Theatern und seit 10 Jahren ist sie in vielen Fernsehproduktionen zu sehen. Sie spielte mit in Wer, wenn nicht wir mit August Diehl über die Vorgeschichte der RAF und das Drama Barbara von Christian Petzold, in dem Christina Hecke eine Assistenzärztin spielt, wurde für den Oscar nominiert. Diese Woche war Christina Hecke zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und erzählte über eine aktuelle Rolle, die sie anfangs nicht gereizt, dann aber umso mehr gepackt hat.
Ich habe vor 4 Jahren für das ZDF eine Reihe übernommen für den Samstagabend, die heißt In Wahrheit. Da spiele ich die Hauptkommissarin Judith Mohn. Und die Reihe ist langfristig angelegt. Das heißt, dass der Zuschauer sich langfristig dran gewöhnen kann, dass es da die Kommissarin Judith Mohn gibt, die im Saarland da ermittelt, was eine spannende Ecke übrigens ist, dieses Dreiländereck da mit Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Das ist eine vollkommen unterschätzte Gegend. Ich freue mich da, dass ich bin da gerne da unten. Am Anfang war nicht klar, machen wir einen Film pro Jahr, machen wir 2 Filme pro Jahr. Ja. Das ist immer eine Frage des Finanzhaushaltes des ZDFs. Und da schauen wir jetzt einfach, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind aber jetzt schon wieder in Vorbereitung für die Dreharbeiten für den nächsten Teil.
Hast du länger überlegen müssen, bevor du die Rolle angenommen hast, weil es im deutschen Fernsehen eher zu viel als zu wenig Krimis gibt?
Ja, ich musste schon sagen, so das erste war so eine Krimireihe. Ich dachte so, gibt ja schon so viele Krimis. Und dann dachte ich so, okay, aber jedes Krimiformat hat seine ganz eigene Farbe. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Dreharbeiten für ein anderes Projekt, war ich auf dem Weg zum Set und las das und habe das Buch zugeklappt und habe die Produzentin sofort angerufen, die Jutta Leek von der Network Movie in Hamburg, und habe gesagt, das ist eine Punktlandung.
Okay.
Ich habe mich sofort mit dieser Figur, ich wusste sofort, wo die Reise lang geht, ich habe mich sofort wohlgefühlt damit. Und sie hat auch gesagt, ich wollte auch dich die ganze Zeit und deswegen hast du auch du das Buch, und so ist das eine Fusion geworden, die auch eine Kraft hat. Ja, es ist also nicht irgendwer, der irgendeinen Kommissar spielt, sondern da hat wirklich, das hat eine Kraft, das Ding.
Wenn du es gerade ansprichst, wie lange brauchst du, wenn du ein Buch zugeschickt bekommst, bis du für dich entscheiden kannst, das könnte was werden, oder das ist es garantiert nicht? Geht das schnell?
Das geht sehr schnell. Und zwar, wenn ich das Buch einmal gelesen habe, dann weiß ich, ob ich das machen möchte oder nicht. Ehrlich gesagt ist das genauso wie, wenn ich jemanden kennenlerne. Das kennst du doch, ne? Man trifft auf jemanden, den trifft man zum ersten Mal, wie so Speed-Dating, und man fühlt, mag ich den oder mag ich den nicht. Das passiert in Sekunden, wissen wir das. Wir haben aber die Tendenz, uns das dann schön zu reden und zu sagen, ja, aber der ist wichtig für meine Karriere oder das Drehbuch wäre ja toll, weil ich habe noch nie sowas gespielt, bla bla bla. Das kann mal zu Komplikationen führen und dann verzögert sich der Entscheidungsprozess. Aber eigentlich ist mir in den ersten Sekunden beim Lesen, beim Nachspüren schon klar, ist das ein Projekt für mich oder nicht.
Und folgst du dann diesem klassischen Bauchgefühl immer?
Ja, Bauchgefühl würde ich das gar nicht nennen. Es ist eher ein Wissen. Also das ist so ein, das kommt aus meinem Herzen und gar nicht aus meinem Bauch. Es ist nämlich nicht emotional, sondern das ist wirklich ein Wissen. Bin ich gefragt, diesen Job zu übernehmen? Und ich weiß das dann. Und dann sage ich auch zu und dann mache ich das.
Tut man sich beim Ablehnen deshalb schwer, weil man ungern in die Schublade, sie ist eine Zicke, geraten will?
Das Problem ist, dass das vom Außen vielleicht so gesehen wird. Ich sehe das gar nicht so. Ich weiß dann, es gibt jemand anderen, der besser passt für das als ich. Damit hat das eigentlich auch alles angefangen vor Jahren, als ich beim ZDF für den neuen Fall für 2 die Staatsanwältin übernommen hatte. Ne? Da war das auch so. Da habe ich dafür ich wurde dafür gebucht. Und ein halbes Jahr später, als wir anfangen wollten zu drehen, wollten die dann eine sehr, sagen wir mal, Standard-Abziehbildchen-Staatsanwältin haben. Und ich sagte, sorry, da bin ich nicht die Richtige.
Schauspielerin Christina Hecke haben wir gerade eben gehört. Und noch ein Baden-Württemberger, der es in die Filmbranche geschafft hat, war diese Woche zu Gast in SWR1 Leute. Eigentlich heißt er Achim Bornhag, stammt aus Stuttgart und lebt inzwischen in Berlin. Als Akis ist er in der Branche bekannt. Begonnen hat er als Filmvorführer. Er studierte Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg und wurde Regisseur. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim erzählte Akis, wie er vor 12 Jahren beim Film über Uschi Obermeier Regie führte.
Es ist ja selten, dass man eine Biografie oder ein Biopic, wie man in der Branche sagt, über eine Person macht, die noch lebt.
Ja.
Und das ist eh eine große Bürde, dass man der Person oder den Personen drum gerecht wird. Da musste ich die treffen.
Das schönste Gesicht der 68er-Bewegung, die zum Zeitpunkt des Drehs, glaube ich, noch in den USA gelebt hat, als Schmuckdesignerin.
Genau, in Topanga, einem schönen Haus in Topanga. Jetzt ist sie nach Portugal umgezogen, soweit ich weiß, vor ein paar Wochen. Und genau, und Rainer Langhans habe ich kennengelernt. Bockhorn, der eigentlich, muss ich sagen, die spannendste Figur in diesem ganzen Reigen war. Das war der Liebhaber von der Uschi.
Der ehemalige Zuhälter aus Hamburg.
Der kein wirklicher Zuhälter war, aber der so in diesem so ein Café hatte eigentlich, war so ein Gastronom. Mhm. Aber er war in diesem Milieu drin. Er sah aus wie der Camel-Typ. War so ein wilder Vogel, der durch die Welt gereist ist. Und der auch aus Stuttgart kommt. Mhm. Und aber leider gestorben ist. Man weiß nicht, ob Selbstmord war oder ein tragischer Unfall.
Der ist mit dem Motorrad, glaube ich, in den LKW rein.
Ganz genau.
Natalia Avellon hat Uschi Obermeier gespielt und dargestellt und hat das, wenn ich mich richtig zurückerinnere, auf eine tolle Art und Weise gemacht. War das beim Casting früh klar, dass sie die Rolle kriegen wird?
Ah, das Casting war, es war früh klar, war es nicht. Wir haben ein riesengroßes Casting gemacht, gigantisch. Weil eben der Druck groß war. Also weil jeder ein Bild von dieser Frau hatte und so eine einmal Jahrhunderterscheinung ist und die zu finden war nicht einfach, aber dann kam sie und hat das gut gemacht und dann hat sie die Rolle gehabt.
Matthias Schweighöfer, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war Rainer Langhans.
Genau.
Und dann mussten noch zwei Figuren besetzt werden, die man eigentlich gar nicht besetzen kann. Keith Richards und Mick Jagger.
Keith Richards war am Anfang gesagt, das müssen wir in England casten, das macht gar keinen Sinn in Deutschland. Dann kam aber Alexander Scheer wurde mir vorgestellt, kam nach anderthalb Stunden zu spät zum Casting, besoffen bis zum Anschlag Unterkiefer mit einer Whiskyflasche und einer Gitarre so reingewankt. Das war so unglaublich, was er abgeliefert hat, dass dann der die Rolle bekommen hat. Und es gibt Gerüchte, dass er in Fluch der Karibik 4 den jungen Keith Richards gespielt hat. Ob das stimmt, weiß ich, aber es scheint rausgeschnitten worden zu sein, aber behauptet, dass er gecastet und gedreht hat eine Woche und den da gespielt hat.
Diese Zeit der 68er-Bewegung, wie sehr hat die dein ganz persönlich eigenes Leben geprägt, der du ja eigentlich zu jung bist, um diese Zeit miterlebt zu haben?
Ich bin nicht in diesen Kreisen groß geworden. Meine Eltern waren sehr liberal, aber keine Hippies. Mhm. Ich bin in einer Arbeitersiedlung Neugorod groß geworden. Da war das auch nicht wirklich ein Thema. Aber mich hat es immer interessiert. Das waren wie die 20er, es gab die 60er, es gab die 20er und dann die Zeit der Aufklärung. Es gab immer so Zeiten, wo ich das Gefühl habe, wo sich die Gesellschaft verändert hat. Und das waren die 60er ohne Zweifel. Das ist jetzt das digitale Revolution. Damals war es eben die sexuelle Revolution oder die politische Revolution. Die Kinder der Nazis, die sich da befreit haben.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Verschwörungstheorien waren ein Phänomen der Mitte der Gesellschaft vom 18. bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Ein Forschungsergebnis, auf das Professor Michael Butter gestoßen ist. Der Tübinger Amerikanistikprofessor erforscht Verschwörungstheorien und was den Glauben daran stark macht. Diese Woche war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und Michael Butter sagte zu den aktuellen Theorien über den Ursprung des Coronavirus.
Also es gibt manche, die sagen, das ist eine amerikanische Biowaffe, die gezüchtet wurde, um vor allem Asiaten, insbesondere Chinesen, anzugreifen.
Also die in China gezüchtet wurde?
Also in Amerika gezüchtet wurde und dann ausgesetzt wurde in China. Das ist ja zum Beispiel jetzt auch eine Theorie, die chinesische Regierung auch teilweise verbreitet, dass das Virus gar nicht in China entstanden ist, sondern eingeschleppt wurde aus dem Ausland. Das ist die Verschwörungstheorie, die attraktiv ist für diejenigen, die schon immer geglaubt haben, die Amerikaner sind an allem schuld. Mhm. Dann gibt es gleichzeitig diejenigen, die denken, das ist ein chinesisches Komplott, das ist eine chinesische Biowaffe, die dazu dient, die westliche Wirtschaft zu schwächen, eventuell sogar zu vernichten, damit China seinen globalen Einfluss ausbauen kann. Mhm. Es gibt diejenigen, die sagen, dieses Virus existiert überhaupt nicht. Oder es ist komplett harmlos, oder es existiert schon seit Jahren. Und die sagen, das ist ein Komplott irgendwelcher dunkler internationaler Eliten, sei es, dass da George Soros an der Spitze steht oder Bill Gates an der Spitze steht, um irgendwelche Ziele durchzudrücken. Dann gibt es diejenigen, die sagen, das ist ein Komplott von Eliten, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Aha. Es gibt diejenigen in den USA, die sagen, das ist ein Komplott, um Donald Trump aus dem Amt zu spülen. Das stecken letztendlich der tiefe Staat und die Demokraten dahinter. Im Iran glauben die Leute, dass das ein zionistisches Komplott ist. Das wird zumindest auch offensiv von der Regierung da verbreitet. Das heißt, es gibt unzählige Verschwörungstheorien zum Coronavirus, die alle im Grunde andocken an das, was man eh schon geglaubt hat, die Bösewichter in den Blick nehmen, die man eh schon im Blick hatte. Und von da dann einfach die bekannte Geschichte weiterspinnen.
Wann sind Verschwörungstheorien dieser Art erfolgreich und wann werden sie relativ schnell als lächerlich entlarvt?
Also Verschwörungstheorien sind etwas, was blüht in Zeiten von Unsicherheit. Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass es im Grunde drei wichtige Faktoren gibt, warum Leute an Verschwörungstheorien glauben. Das erste ist, wenn sie sich ohnmächtig fühlen. Sie haben das Gefühl, sie haben keinen Einfluss auf Prozesse. Der zweite Grund ist, dass sie besonders stark darin sind, Muster zu erkennen, wo keine Muster da sind. Und der dritte Grund ist, wenn sie schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Mhm. Und welche Zeit könnte unsicherer sein als die heutige, wo niemand von uns weiß, wie unser Leben in 2 Wochen aussieht, in 4 Wochen, in 4 Monaten, nächstes Jahr um diese Zeit. Und das heißt natürlich, dass Verschwörungstheorien momentan auf einen besonders fruchtbaren Boden fallen.
Kommt im Falle China noch was anderes dazu, dass man möglicherweise durchaus auch mit Recht große Zweifel haben kann an der offiziellen chinesischen Propagandaversion?
Genau, das heizt das Ganze dann natürlich weiterhin an, dass wir überhaupt nicht wissen, ob das alles so stimmt. Wir können, glaube ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Opferzahlen und die Infektionszahlen aus China nicht stimmen.
Dass das Virus auch früher freigesetzt wurde?
Eventuell das Virus schon früher freigesetzt wurde. Was ja natürlich nicht immer böse Absicht sein muss, sondern es ist ja auch ganz schwer, solche Dinge zurückzuverfolgen immer, also gerade dann im Krisenmodus. Aber das trägt natürlich dazu bei, das anzuheizen.
Mehr als die Hälfte der Amerikaner glaubt an mindestens eine Verschwörungstheorie. Und in Deutschland stoßen gängige Theorien bei bis zu 1/3 der Bevölkerung auf Resonanz. Michael Butter ist Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität in Tübingen. Und Verschwörungstheorien gehören zu seinem Forschungsschwerpunkt. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim fasste Michael Butter nochmal einige der gängigen Verschwörungstheorien zusammen.
Die Mondlandung wurde der Verschwörungstheorie zufolge im Fernsehstudio inszeniert. Es war technisch, so sagen die Verschwörungstheoretiker, damals völlig unmöglich, einen Menschen auf den Mond zu bringen und dann auch wieder heil zurückzubringen. Da man das aber versprochen hatte im Wettlauf mit der Sowjetunion, musste man das Ganze am Boden inszenieren.
In Hollywood.
In Hollywood. Stanley Kubrick ist jemand, der dann oft beschuldigt wird. Diese Verschwörungstheorie geht zurück auf ein Buch von einem Menschen, der mal bei der NASA gearbeitet hat, allerdings wirklich nur so am Rande mit diesem Programm zu tun hatte, der das in Mitte der 70er veröffentlicht hat, We Never Went to the Moon, wir sind niemals auf dem Mond gewesen. Mhm. Und das hat sich bis heute gehalten und hat im Grunde in den letzten Jahren eigentlich noch an Prominenz gewonnen, was daran liegt, dass diese Bilder, die da immer interpretiert werden, die Fahne, die angeblich im Wind weht, irgendwelche Schatten, die nicht da sein sollten und so weiter, in so Schwarz-Weiß-Publikationen der 80er Jahre eigentlich nicht, da ist nichts zu erkennen, aber hochauflösend im Internet kann sich jeder die Dinge anschauen und kann seine Theorien entwickeln, deshalb haben wir das immer noch.
Also Jahre davor, der Mord am amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, von dem auch Verschwörungstheoretiker sagen, den hat es so nicht gegeben, das waren entweder die Russen oder Castro oder ich weiß nicht wer.
Ja, oder der militärisch-industrielle Komplex. Und da muss man sagen, also was die Ermordung von Kennedy angeht, da gibt es schon einige Dinge, die verblüffend sind. Also dass Oswald, der wohl ein mittelmäßiger Schütze war, es geschafft hat, aus diesem Winkel innerhalb von 7 Sekunden 3 Schüsse abzugeben, die alle mehr oder weniger ins Ziel getroffen haben. Das ist schon erstaunlich. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass da noch jemand anders beteiligt war. Aber es war garantiert keine dieser riesigen Verschwörungen, von denen Verschwörungstheoretiker immer fantasieren. Also die CIA, der militärisch-industrielle Komplex, die Mafia und so weiter, weil so viele Mitwisser, das wüssten wir dann bis heute.
Möglicherweise waren die Ermittlungen ja auch schlampig oder einseitig. Jetzt sind wir dann Jahre später dann bei 9/11, wo es ja auch nicht ohne Grund Zweifel an den offiziellen Versionen gibt? Oder wie sehen Sie das?
Ja, also bei 9/11 gibt es, glaube ich, deutlich weniger Gründe, an der offiziellen Erzählung zu zweifeln, als zum Beispiel beim Kennedy-Attentat. Da ist es so, dass die Argumentation der Verschwörungstheoretiker doch auf sehr tönernen Füßen steht und vor allem eben darauf beruht, wieder auf der Frage cui bono, wem nützt das? Man sieht, dass die Bush-Regierung danach unglaubliche Zustimmungsraten hatte, dass man Krieg führen konnte im Irak, was viele der Neokonservativen schon lange vorhatten, dass man die Bürgerrechte im eigenen Land einschränken konnte und so weiter. Und das alles wegen 9/11 und ergo folgert man, müssen die auch dahinter stecken. Dann schaut man sich so ein paar Muster an, wie diese Wolkenkratzer zusammenstürzen und sagt, die müssen gesprengt worden sein. Das kann gar nicht sein, dass das diese Flugzeuge waren und dann hat man die Verschwörungstheorie.
Aber nach dieser Logik hätte ja die CDU das Virus über die Welt verstreut, weil sie jetzt Zustimmungsquoten von fast 40% haben.
Ich glaube, dass das auch eine Theorie ist, die wir eventuell noch erleben werden, dass natürlich der Staat sich da auch wieder Zustimmung kauft, indem er den Menschen Angst macht. Also es läuft latent schon durchaus mit in den existierenden Verschwörungstheorien zu Corona, dass da eine Politik der Angst und Hysterie betrieben wird, die natürlich dann dazu führt, dass die Leute nicht nur ihre Bürgerrechte freiwillig hergeben, sondern eben auch den Mächtigen mehr vertrauen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
50 regionale Hochschulen, Unternehmen und öffentliche Institutionen haben sich am Freitag online bei der Stuzubi-Messe mit interessierten Schülerinnen und Schülern aus dem Raum Stuttgart ausgetauscht. Wie stellt sich eine Messe- und Veranstaltungsbranche auf? Britta Wirz ist Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe und berichtete am Donnerstag in SWR1 Leute über den aktuellen Messekalender.
Wenn ich jetzt in den Kalender gucken würde, wie er normalerweise da wäre, dann wäre heute natürlich auch Vollbetrieb in der Messe Karlsruhe. Wir haben große internationale Fachmessen auch in den Herbst verlegen müssen, wie beispielsweise eine Paint Expo, die internationale Leitmesse für die Lackiertechnologie und Oberflächentechnik. Das sind natürlich Events, große internationale Veranstaltungen, die jetzt auf das Herbstgeschäft warten.
Wie viel haben Sie im Verhältnis absagen müssen und wie viel verschieben können?
Für die Messe Karlsruhe bedeutet der Zeitraum vom 28.02. bis jetzt Ende August ein Verlege- und Verschiebeszenario von rund 80 Veranstaltungen. Darunter mussten wir drei Messen regelrecht absagen, weil sie auch aufgrund der Jahreszeit und auch aufgrund der Situation nicht mehr wiederholt werden konnten. Das ist beispielsweise unsere Inventa, unsere Messe für Garten und auch die Rondevino. Parallel dazu, eine Gartenmesse können Sie natürlich nicht im Juli oder im August machen, das passt nicht. Und auch aus dem Kongressbereich verschiedene Firmenjubiläen oder auch Jahresauftaktveranstaltungen, die lassen sich natürlich nicht verschieben.
Sie haben während Ihrer Zeit den Umsatz fast verdoppelt. Dennoch stellt sich ja auch die Frage, muss denn alles immer größer werden?
Ja, natürlich ist es schon unser Ziel, auch weiter Werte für den Standort, für die Region zu schaffen. Und das können wir natürlich im Wesentlichen, indem wir wachsen und indem wir sowohl die eigenen Messen voranbringen, aber natürlich auch guter Gastgeber sind. Gastgeber für Kongresse, Gastgeber für Kulturveranstaltungen. Und hier haben wir sicherlich in den letzten Jahren sehr viele Potenziale auch für den Standort gehoben. Wir haben viele internationale, auch wissenschaftliche Kongresse mit unserem Partner, dem KIT beispielsweise oder der Hochschule Karlsruhe, entwickelt und auch am Standort präsentiert. Und das sind viele Potenziale gewesen, die wir natürlich auch noch weiterentwickeln werden und damit die Sichtbarkeit und die Strahlkraft auch der Technologieregion Karlsruhe auch nach vorne bringen wollen.
Mag es denn jetzt sein, durch Auflagen, die auch durch eine Corona-Pandemie ausgelöst werden, dass Sie vielleicht auf andere Konzepte umschwenken müssen, dass eine Messe dadurch vielleicht kleiner wird? Überdenken Sie so etwas?
Natürlich müssen wir uns mit den Auflagen, die dort in den nächsten Monaten bei uns ins Haus stehen werden, auch damit rechnen, dass die Anzahl von Besuchenden möglicherweise beschränkt wird. Und da entwickeln wir gerade Konzepte, auch digitale Konzepte, wie wir diese Besuchersteuerung vornehmen können und dass wir genau die Leute auf die Messe bringen, die jetzt kurz vor eben einer Investitionsentscheidung stehen und damit eben eine besonders wichtige Gästeliste ausmachen, die für unsere Aussteller wiederum besonders bedeutend sind.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Sie war eine der ersten Frauen, die in Deutschland Auto fuhr. Schon Mitte der 20er Jahre stieg Käthe Kaufmann in Karlsruhe in ihren seltenen Austro Daimler. Sie gilt als badische Pionierin. Sie wurde Unternehmerin und hatte ein bewegtes Leben. Von ihrem ersten Ehemann ließ sie sich scheiden, weil sie häusliche Gewalt erlebte. Ihr zweiter Ehemann wurde in Auschwitz ermordet. Britta Wirz beschloss, die bewegte Lebensgeschichte ihrer Urgroßmutter aufzuschreiben. Eine Tochter hatte Käthe Kaufmann, Trude, die nach dem Krieg nach Norwegen auswanderte. Klar, dass Käthe Kaufmann ihre Tochter mit dem Auto in Norwegen besuchen wollte. Britta Wirz hat das am Donnerstag in SWR1 Leute erzählt.
Käthe war Autopionierin. Sie war immer automobil unterwegs und deshalb hat sie auch schon direkt als Trude und die Familie dann zunächst in Bergen, später in Fredrikstad im südöstlichen Norwegen beheimatet war, auch sie immer mit dem Auto besucht. Und diese Fahrten sind tatsächlich legendär. Also es gibt Berichte noch von meiner Mutter darüber, dass sie offensichtlich bewaffnet mit Coca-Cola im Kofferraum dann auch die gesamte Strecke durchgefahren ist. Also sie hat jetzt keine Pausen eingelegt. Sie hat die kleinen Fährverbindungen offensichtlich genutzt, der sogenannten Vogelfluglinie, und ist dann nonstop bis nach Bergen gefahren. Das sind viele tausend Kilometer, und die Straßen damals waren teilweise abenteuerlich.
Coca-Cola zum einen zum Durchhalten, aber den Pfälzer Wein unterschlagen Sie gerade. Wofür hatte sie den dabei?
Den Pfälzer Wein hatte sie immer dabei, weil Käthe auch eine lebenslustige Frau war. Und ein guter Wein und auch ein guter Spargel, das durfte niemals fehlen. Und natürlich war in Norwegen das Thema Alkohol schon immer rar und knapp und auch sehr teuer. Und deshalb musste die Kiste Pfälzer Wein auch immer mit dabei sein. Das ist ganz klar. Und eines Tages musste sie an der Grenzkontrolle, wurde sie genötigt, den Wein entweder zu verzollen, oder dann ist sie kurzerhand abgedreht und ist zu einem Bauernhof gefahren, hat dem Bauern gesagt, hier, passt mir auf die Weinkiste auf, ich hole sie dann ab, wenn ich zurückfahre.
Ein anderes Kapitel im Leben der Käthe Kaufmann, ihr zweiter Ehemann Ludwig, wurde in Auschwitz ermordet. Weiß man wie?
Ja, wir haben das rausgefunden über meinen Co-Autoren Bernhard Wagner, dass er in einer Krankenbaracke voraussichtlich mit einer sogenannten Phenolspritze hingerichtet wurde. Das hat man angewendet für die, die zu schwach war, um sie in die Gaskammern zu schicken. Die hat man direkt mit einer Spritze direkt ins Herz exekutiert. Das war offensichtlich eine gängige Methode. Die entsprechenden Dokumente aus dem KZ Auschwitz deuten darauf hin.
Käthe Kaufmann hat für eine Wiedergutmachung, die es in so einem Fall nie geben kann, aber sie hat dafür gekämpft. Wie sah dieser Kampf aus?
Dieser Kampf war lang und zäh, und Käthe hat aber nicht aufgegeben. Das war auch ihre Art. Immer wieder ist sie vor Gericht gezogen und hat sich mit den ersten Zahlungsaussichten nicht zufrieden gegeben. Sie hat grundsätzlich dafür gekämpft, eine höhere Zahlung und auch eine höhere Wiedergutmachung zu bekommen. Ihr Mann war sehr, sehr erfolgreicher Händler. Er hat mit verschiedensten führenden Firmen, insbesondere aus Amerika, Import und Export von Maschinen und Werkzeugen auch betrieben. Er war sehr erfolgreich. Sie hatten einen sehr, sehr wohl situierten Hausstand, und das wurde dann auch in jahrelangen Wiederholungen immer wieder vor Gericht vorgetragen, denn viele Geschäftsakten von Ludwig sind den Flammen der Bombardements auf Karlsruhe zum Opfer gefallen. Aber aufgrund dieser Zeugenberichte, die teilweise im Abstand von 7 Jahren wieder gehört wurden, konnte sie den Gerichten deutlich machen, dass der Lebensstandard so war, dass sie dann tatsächlich eine etwas höhere Entschädigung letztendlich durchgesetzt hat. Aber das war ein sehr zermürbender, über mehrere Jahrzehnte gehender Kampf mit den Gerichten.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Thilo Kössler berichtet als US-Korrespondent aus Washington. Aktuell ist er im Homeoffice in Köln. Er berichtete am Freitag in SWR 1 Leute, was die Berichterstattung auch für die Kollegen in den USA aktuell erschwert.
Der direkte Augenschein kommt zu kurz. Die Reisen auch ins Land fehlen, völlig klar. Wie sieht es an anderen Orten der Ostküste aus, an anderen Orten als Washington? Wie sieht es an der Westküste aus? Wie sieht es im Land aus? Das heißt, wir alle, auch die Kollegen in Washington, sind auf die Berichte amerikanischer Kollegen angewiesen. Da nimmt uns dieses Virus doch sehr, sehr viele Informationsmöglichkeiten weg.
Herr Kössler, dann lassen Sie uns versuchen, auch unter diesen erschwerten Bedingungen möglichst umfangreich zu informieren. Sie haben es sicherlich gehört, die ersten Corona-Toten in den USA soll es schon Wochen vor dem bislang ersten bekannten Fall gegeben haben. Wie schwierig ist allgemein die Informationspolitik?
Also am Anfang hat man das ganz eindeutig verschlafen. Da gibt es eine ganz, ganz klare Fehleranalyse. Das waren wochenlange Fehleinschätzungen des Präsidenten, Beschwichtigung, Verharmlosung, Täuschung der Öffentlichkeit bereits zu einem Zeitpunkt, als klar war, dass sich die Corona-Krise zu einer Pandemie entfalten wird. Der Fehler Nummer 1 war sicherlich, dass sich der Präsident taub gestellt hat, als die ersten Warnungen aus China kamen. Er hat dann gesagt, wir haben alles unter Kontrolle, es kann uns nichts passieren. Er hat dann gesagt, wir haben alles vorbereitet. Dabei hat sich herausgestellt, es gab eine Menge systemische Funktionsstörungen, gewissermaßen, wie die New York Times geschrieben hat. Die Administration hat keinerlei Vorsorge getroffen, wie sich dann herausgestellt hat. Es gab viel zu wenige Tests, es gab viel zu wenig Beatmungsgeräte, es gab viel zu wenig Masken, viel zu wenig Schutzkleidung. Das hat die Krise massiv verschlimmert, und der Fehler Nummer 4 war, dass Donald Trump viel zu spät auf die Experten gehört hat. Das ist nun der Fall, und deshalb hat sich die Informationspolitik auch verändert. Es wird täglich nachgezählt. Es gibt jetzt 830.000 Infektionen. Es gibt 46.000 Tote.
Ja, allein in New York City gibt es fast so viele Infizierte wie in ganz Deutschland. Es scheint dennoch so, als stünde New York im Mittelpunkt der Berichterstattung. Wie sieht es denn in den anderen Bundesstaaten aus?
Ja, sehen Sie, und da sind wir jetzt schon beim ganz entscheidenden Punkt. Natürlich hat alles auf New York geguckt, weil in New York haufenweise Journalisten sitzen, haufenweise Kamerateams, haufenweise Leute sitzen, die auch über Internet ihre Informationen verbreiten. Also die ganze Krise hat sich natürlich zunächst mal abgespielt in den großen Städten. Sie haben gesagt, natürlich völlig zu Recht New York an vorderster Stelle, aber dann ging es ja auch in den Süden, nach Louisiana, nach Georgia, also nach New Orleans etwa, oder nach Atlanta, nach Denver, nach Baltimore. Jetzt greift das Virus auf das Land über, auf jene Regionen, die Donald Trump am liebsten jetzt schon öffnen wollte. Die großen Zeitungen müssen ihre Reporter ins Land hinausschicken, weil es eine Krise der Lokalzeitung gibt. Viele Lokalzeitungen haben zugemacht. Es gibt an vielen Plätzen eigentlich überhaupt keine Zeitung mehr. Und das merkt man jetzt natürlich, das wirkt sich aus. Und deshalb kommen die Informationen vom Land wirklich mit großer Verzögerung zum Teil.
Wie steht es um das Gesundheitssystem in den USA, gerade wo das Land massiv von der Corona-Pandemie betroffen ist? Thilo Kössler ist US-Korrespondent. Er berichtet normalerweise aus Washington, aktuell aus dem Homeoffice in Köln. In SWR1 Leute erklärt er diese Woche, wer besonders unter dem US-Gesundheitssystem leidet.
Viele der 29 Millionen Amerikaner, die keinerlei Krankenversicherung haben, sind jetzt eben zu Opfern geworden. Und das sind viele Afroamerikaner zum Beispiel drunter, die besonders betroffen sind.
Ja, und die Zahl wird vermutlich durch den Anstieg der Arbeitslosen noch zunehmen. 22 Millionen Amerikaner haben sich bereits arbeitslos gemeldet. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass viele der 22 Millionen Arbeitslosen jetzt auch keine Krankenversicherung mehr haben. Denn es ist in den USA absurderweise so geregelt, dass der Arbeitgeber die Krankenversicherungen für die Arbeitnehmer abschließt. Er macht also mit den Versicherungsunternehmen spezielle Kontrakte. Und wenn der Arbeitnehmer arbeitslos wird, dann ist er auch nicht mehr krankenversichert. Das ist ein verheerender Irrtum in diesem Krankenversicherungssystem.
Die Demokraten machen sich für gesetzliche Versicherungen stark. Trump will das Gesundheitssystem reformieren. In welchem Unterschied zu Obamacare?
Naja, Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt alles daran gesetzt, Obamacare kaputt zu machen. Dieses System, das vielen Millionen Amerikanern zum ersten Mal eine Krankenversicherung verheißen hat, dieses System zu zerschlagen. Warum? Vermutlich auch deshalb, weil dieses System eben den Namen Obamas trug. Und er hat aber versäumt, mit ihm die Republikaner versäumt, eine wirklich tragfähige Alternative aufzubauen. Das heißt, er versucht, dieses System zu zerschlagen und hat keine Alternative anzubieten. Und das Ergebnis ist eine komplette Verunsicherung. Eine komplette Verunsicherung bei den Versicherungsunternehmen und eine komplette Verunsicherung bei den Arbeitnehmern. Viele von ihnen sind wieder ohne Krankenversicherung. Wir haben gerade drüber gesprochen.
Dennoch gibt es ja staatliche Versicherungsprogramme, Medicare zum Beispiel. Wer kann darauf zurückgreifen?
Bei Medicare können all jene darauf zurückgreifen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben. Es liegt zwischen 63 und 65 Jahre alt. Die sind versichert. Deshalb hat Bernie Sanders zum Beispiel gefordert, Medicare für alle. Damit ist er auf heftige Kritik gestoßen, denn Bernie Sanders hatte vorgesehen, dass Medicare mit der Einführung von Medicare alle, die sich bisher privat versichert haben, ihre privaten Policen verlieren würden. Das kam überhaupt nicht gut an. Deshalb hat zum Beispiel ein anderer Kandidat, Pete Buttigieg, gesagt, Medicare für alle, die Medicare wollen. Aber das ist eben der entscheidende Punkt. Es ist unglaublich schwierig, eine Reform in einem Land durchzuführen, in dem es kein verankertes Solidarprinzip gibt, so wie es das bei uns gibt. Für uns ist selbstverständlich, dass bei uns jeder krankenversichert ist. In den USA ist es einfach so, dass es ein großes Misstrauen gibt gegenüber dem Staat, dass man sagt, es ist meine persönliche Freiheit, ob ich mich versichern lasse oder nicht. Und der Staat hat da überhaupt nichts verloren bei dieser Frage.
Eins gehört. SWR 1.